Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Auch von meiner Seite schön, dass wir als Familie bei euch eingeladen sind und wurden auch. Danke nochmals auch an die Verantwortlichen, dass ihr die Kanzel für mich freiräumt. Auch Marcel, ich habe ihm schon Danke gesagt. Ich lieb von ihm, dass er mir diese Möglichkeit hier vorne gibt. Ihr Lieben, es ist ungewöhnlich im Endeffekt. In der Regel kennt die Gemeinde mich mehr als meine Familie, aber bei euch ist es andersrum. Ihr kennt meine Familie besser als mich. Und es ist schon spannend, weil meine Frau ja jedes Jahr mit euch mitgeht auf Gemeindefreizeit und so eure Kids ein bisschen im Blick hat, sie betreut, sie begleitet, ihnen Jesus lieb macht. Und es ist einfach schön zu sehen, dass es auch mal andersrum geht. Ja. Auf der einen Seite ist es für mich spannend, euch auch als Gemeinde nochmal kennenzulernen. Ich habe natürlich meine Tante, meinen Onkel bei euch in der Gemeinde und ein paar andere Verwandte auch noch. Aber ja, es ist einfach immer wieder spannend zu sehen, was für Möglichkeiten Gott schenkt, Begegnung zu erleben, Beziehung zu erleben. Und ihr kennt ja so ein bisschen meine Familie jetzt. Ich hoffe, wir lernen uns auch immer mehr kennen. Aber meine Familie kennt auch meine Mädels, meine drei, die haben auch so richtig so Pfeffer im Hintern. Ihr wisst, wie sie ticken, wie sie unterwegs sind. Und ich möchte euch einfach auch zu Beginn der Predigt ein bisschen mitnehmen in diesen Alltag von mir und meiner Familie. Denn wenn meine Mädels nach der Schule nach Hause kommen, dann geht es in erster Linie darum, Hände zu waschen, Jacke auszuziehen, Schulranzen hinzuwerfen und die Schuhe auszuziehen. Und wenn ich dann auf ihre Schuhe schaue, dann falle ich schier rückwärts nach hinten, weil wenn ich sehe, dann denke ich, oh Mann, was passiert da oder was ist da passiert? Schmutz, Schmutz, Schmutz und ich denke nur, Mann, es ist wieder Zeit, in den Waschkeller zu gehen und zu putzen. Ich denke, derjenige, der kleine Kinder hat oder hatte, weiß Bescheid, was ich damit meine. Es ist einfach verrückt, wenn man Kindern dabei zusieht und sie immer wieder auch darauf hinweist, hey, pass doch bitte auf, sei doch vorsichtig. Guck, dass du nicht sofort deine neuen Schuhe schmutzig oder kaputt machst. Und was passiert? Das Gegenteil. Sie kommen heim und sagen, oh Papi, es tut mir leid, das war nicht mit Absicht. Ja, es war nicht mit Absicht, das glaube ich Ihnen auch. Sie meint es nicht böse, sie meint es nicht schlimm. Aber es fällt Ihnen einfach schwer, Ihre Schuhe sauber zu halten. Ich habe manchmal das Gefühl, die machen da irgendwelche Bundeswehrübungen nach dem Motto, Hauptsache so schmutzig, wie nur geht. Aber ihr Lieben, wer seine Kinder liebt, der geht halt in den Waschkeller und sagt sich, gut, machen wir es wieder sauber. Helfen wir ihnen dabei, unterstützen wir sie. Und heute Morgen soll es auch ein bisschen um Sauberkeit gehen, um Hygiene. Und wenn ich dabei in den Duden schaue, in unseren deutschen Wortschatz, dann ist Hygiene und Sauberkeit eng mit dem Wort auch Gesundheit verbunden. Warum? Weil dieses Wort Gesundheit aus diesem Bereich Medizin kommt, der sich vor allen Dingen um Sauberkeit und auch Reinheit dreht. Ihr merkt also, die zwei Worte, die werden uns heute Morgen oft begleiten. Und deshalb soll auch unser Predigttext heute Morgen so ein bisschen nicht nur um Sauberkeit gehen, sondern vor allen Dingen um unseren gesunden Glauben. Wir haben so viel schon in den Liedern heute Morgen gesungen, Gott angebetet, was es heißt, ihn als König wirken zu lassen, ihn als König präsentieren zu können aus unserem Leben heraus, dass er derjenige einnehmen soll, unser Leben, damit wir verstehen, er ist die Nummer eins. Ihm gebührt alle Ehre. Warum ich hier bin, habe nicht ich zu entscheiden oder habe nicht ich entschieden. Es hat auch nicht meine Eltern entschieden. Gott hat es entschieden. Gott ist derjenige, dem alle Ehre gebührt. Und deshalb möchte ich, dass wir unseren Fokus auf unsere Gesundheit richten. Unsere Gesundheit im Glauben. Und ihr Lieben, ihr wisst selbst, wenn wir im Alltag unterwegs sind, mit Menschen in unserer Arbeit, mit unseren Nachbarn unterwegs sind, dann habe ich das Gefühl, und ich vielleicht seht ihr das ähnlich, gibt es ein besonderes Thema in unserer heutigen Zeit. Gesundheit. Jeder möchte gesund bleiben. Wenn Kinder geboren werden, was für ein Wunsch kriegst du immer mit? Hauptsache gesund. Und ihr Lieben, alles dreht sich um Nachhaltigkeit, alles dreht sich um gesundes Essen, gesunde Arbeit, gesundes Klima, gesundes Autofahren, Gesundheit. Überall hörst du nur noch Gesundheit. Und in vielen örtlichen Gemeinden poppen so viele Fitnessstudios auf, die werden, sprießen wie Pilze aus dem Boden, Gesundheitszentren reiht sich eins nach dem anderen, Spiritualität hat einen neuen Stellenwert erreicht, aber es ist nicht die Spiritualität, die unser christliches Abendland innehat. Es geht nicht mehr um Gott. Es geht um Esoterik, es geht um alternative Medizin. Mit welchem Ziel? Ganz klar, einen Tag nur im Leben zu verlängern. Nur einen Tag länger leben zu können. Dieser Hype um die Tage des Lebens ist mehr und mehr im Blick. Der Mensch möchte länger leben. Und ich frage mich, wieso? Ja, ganz einfach, ihr Lieben, lasst uns doch in die Bibel schauen. Gott hat uns doch die Ewigkeit ins Herz gelegt. Da frage ich mich doch nicht, wieso? Weil der Mensch da draußen, auch wenn er Gott nicht im Herzen hat, hat es in seinem Leben, in seinem Herzen. Dieser Funke, ewig leben zu wollen. Ein Tag vor dem Tod zu sein, nur einen Tag länger leben zu können. Und ich habe schon die Geburt erwähnt. Wenn man an eine Geburt denkt, dann ist die Geburt etwas Herrliches, Geniales. Jeder, der Opa, Oma ist, der erlebt eine Geburt nochmal ganz neu. Ja? Der erlebt diese Enkel nochmal ganz neu. Und der geht und blüht dabei auf, weil er denkt sich, jetzt habe ich eine ganz andere Zeit, ich muss nicht mehr erziehen, ich kann jetzt genießen. Ja? Und das ist doch was Tolles. Ja? Ist doch so, oder? Ja, so ist es. Das geht meinen Eltern nicht anders und ich glaube, derjenige, der Opa, Oma geworden ist, kann dem zustimmen. Aber wenn man an eine Geburt denkt, denkt man nicht an den Tod. Das ist ganz weit weg. Das ist nicht existent. Eher, wenn man umso älter man wird, nimmt dieses Thema mehr und mehr seinen Platz im Leben ein. Aber wenn ihr Lieben, wenn ich an Gläubige denke, wenn ich an Christen denke, sehe ich zum Teil so ähnliche Facetten, ähnliche Strukturen, die wir einnehmen langsam, die wir einschlagen. Der Fokus hat irgendwie doch auch ein bisschen gedreht. Er liegt doch ein bisschen manchmal mehr auf körperlicher Gesundheit als auf dem himmlischen Fokus. Doch es ist doch nicht der körperliche Gesundheitszustand, der mich näher zu Gott bringt, was nicht heißt, es ist unwichtig. Da gehe ich gerne später noch drauf ein. Aber ich frage mich manchmal, tue ich mehr für meinen körperlichen Zustand als für meinen geistlichen, um gesund im Glauben zu bleiben? Die Predigt, die ich heute Morgen halte, ist deswegen für mich wichtig, weil ich gespürt habe, der Glaube nimmt nicht mehr diesen Stellenwert ein, der entscheidend ist, um am Glauben festzuhalten. Ich kenne nämlich so viele Menschen in meinem Umfeld in den letzten 20 Jahren meines Glaubenslebens, wo ich gemerkt habe, die sind dem Glauben oder die sind dem Lauf des Ziels zu Christus ähnlicher zu werden, dem Opfer gefallen. Und es ist schade, es ist traurig, weil ich mich dann frage, hat die Bibel ihren Wert, ihre Kraft, ihre Power verloren? Gibt es zu viele Ablenkungen, die größer erscheinen als die Kraft Gottes, die Kraft von seinem Wort? Wenn ich an das Volk Israel denke, dann denke ich an diese Wunder, die sie erlebt haben. Oh Mann, ihr Lieben, wie gern wäre ich dabei gewesen. Ich sehe diese 10 Plagen nicht als 10 Plagen, ich sehe sie eher als 10 Wunder. Boah, wäre das atemberaubend gewesen, zu wissen, ich habe da jemanden in der Hinterhand, der holt mich aus dieser misslichen Lage heraus. 400 Jahre Gefangenschaft. Und dann kommt mein Retter, der mich da rausholt mit 10 Wundern. Und dann bin ich frei. Aber kurze Zeit später, goldenes Kalb. Ihr Lieben, ist das verrückt oder ist das Wahnsinn? 180 Grad Drehung gegen Gott. Nur ein paar Augenblicke später in ihrem Leben. Nur ein paar Augenblicke, ein paar Kilometer vielleicht später nur. Mann, und ich frage mich manchmal, wenn ich diese Geschichte lese und ich auch meinen Mädels sie vorlese, ist das eigentlich euer Ernst? Ihr erlebt solche Wunder und dann, boom, 180 Grad Drehung. Versuchung ist da, Ablenkungen sind genauso wie damals auch heute da. Es poppen ständig goldene Kälber in unserem Leben auf und sie fordern uns heraus, Christus vom Thron zu stoßen. Veganes Essen, 24 Stunden, 7 Tage die Woche ins Fitness gehen zu können, alternative Medizin einzunehmen, um seine Zellen zu verjüngen, Kryotherapien durchführen zu lassen, nur um einen Tag länger leben zu können. Der Körper will Gott vom Thron stoßen. Und wisst ihr, ihr Lieben, es ist verrückt, aber die Gesundheit nimmt mehr und mehr diesen Fokus ein, dass diese Ideologie den religiösen Stellenwert in unserem Leben abnimmt. Also ich meine, in unserer Gesellschaft abnimmt. Glaube hat nichts mehr damit zu tun, was wir vielleicht die letzten 100 Jahre erlebt haben. Die Gesellschaft sagt hier, wir müssen unseren eigenen Gott schaffen. Und dazu, deswegen möchte ich mit uns einfach auch nochmals in die Bibel schauen, heute Morgen, und sagen, lasst uns in die Bibel schauen in 5. Mose 23. 5. Mose 23 soll heute unseren Fokus einfach mitnehmen und uns zeigen, wo stehe ich, wie kann ich diese Kraft nutzen, damit ich meinen Glauben gesund halte. Denn ich finde, die Bibel hat einiges über Gesundheit zu sagen. Es gibt so viele Reinheitsgebote. Die Bibel hat so viel über Gesundheit zu sagen, aber sie hat so viel auch über unsere geistliche Gesundheit zu sagen, dass wir unseren Fokus auf Gott nicht verlieren. Und deswegen lese ich mit uns 5. Mose 23, die Verse 10 bis 15. Da steht, wenn du gegen deine Feinde ins Kriegslager ausziehst, dann sollst du dich vor allem Bösen hüten. Wenn ein Mann unter dir ist, der durch einen Zufall der Nacht nicht rein ist, dann soll er nach draußen aus dem Lager hinausgehen. Er darf nicht ins Lager hineinkommen. Und es soll geschehen, beim Anbruch des Abends soll er sich in Wasser baden und beim Untergang der Sonne darf er wieder ins Lager kommen. Und du sollst einen Platz außerhalb des Lagers haben. Dahin kannst du hinausgehen, um auszutreten. Und du sollst eine Schaufel bei deinem Gerät haben. Und es soll geschehen, wenn du dich draußen hinsetzt, so sollst du ein Loch damit graben und deine Ausscheidung wieder zudecken. Denn der Herr, dein Gott, lebt mitten in deinem Lager, um dich zu retten und deine Feinde vor dir dahin zu geben. Und dein Lager soll heilig sein, dass er nichts Anstößiges unter dir sieht und sich von dir abwendet. Ihr Lieben, ein außergewöhnlicher Text, und ich möchte Gott nochmals einladen. Ich möchte Gott nochmals im Gebet einladen, uns diesen Text ganz neu heute Morgen groß werden zu lassen. Vater im Himmel, wir kommen jetzt zu dir mit unseren Gedanken, mit unserem Blick auf unser Leben. Und ich möchte dich bitten, dass du Einzug hältst, dass du uns wieder dein Wort groß machst. Wir sind hier, weil wir den Fokus wieder neu legen wollen. Wir wollen diesen Sonntagmorgen nutzen, um unser Herz wieder neu zu orientieren, neu auszurichten auf dich. Und wir haben in so vielen Liedern schon dich angebetet. Und wir wollen dich auch jetzt im Herz anbeten und deinen Heiligen Geist zu uns sprechen lassen. Segne uns. Amen. Wisst ihr, ihr Lieben, Sauberkeit und Reinheit, sagt die Bibel, ist nicht unwesentlich. Im Gegenteil, sie legt viel Wert drauf. Wenn ich nach Hause komme, dann legt meine Frau auch sehr viel Wert auf Reinheit und auch Sauberkeit. Und sie mag es. Und weil sie es mag, mag ich es auch. Weil ich kann es doch nicht mögen. Wäre ja kontraproduktiv. Überlegt mal. Ich komme nach Hause und schmeiße alles hin. Ist mir egal, mach Unordnung. Und dann kommt meine Frau und sagt, ey, was ist denn hier los? Nein. Weil sie es mag, liebe ich es auch. Und ihr Lieben, weil Gott sich etwas ausgedacht hat, weil Gott sich gesagt hat, hey, ich habe hier einen Wert, den ich euch beimessen möchte, den ich vor euch vor Augen stelle. Wenn ich den als gut ansehe, dann lasst euch auch darauf ein, ihn auch als gut anzusehen. Wisst ihr, wenn Gott sagt, ihr habt Krankheit in eurem Leben, dann sondert es aus. Dann meint Gott nicht, oh, ich bin jetzt ein Spielverderber, ich will dich hier piesacken. Nein, er sagt, sondert es aus, warum? Damit alle anderen um euch herum nicht krank werden. Und wisst ihr, die Israeliten haben damals nicht, wie wir heute, Toiletten gehabt, moderne Medizin nach dem Motto, ah, super, klasse. Nein, die mussten auf Gott hören und diese Ordnung in ihr Leben lassen. Wenn sie es nicht getan haben, haben viele darunter gelitten. Wir haben es gerade gelesen in 5. Mose 23, Vers 15. Denn ich wohne mitten unter euch und ich bin ein heiliger Gott und ich will, dass ihr auch Heilige seid. Da komme ich gerne später noch dazu. Also Gott gab nicht nur Gesetze zur persönlichen Hygiene, sondern auch zur Ernährung, zum Umgang mit Hautkrankheiten, mit Aussatz oder Verbrennung. Das können wir alles in diesen Reinheitsgeboten lesen, in diesen 5 Büchern Mose. Lauter Hilfestellungen für Gesundheit, damit es seinem Volk gut geht. Gott kümmert sich um Gesundheit. Gott will, dass wir auf unseren Körper achten. Er sagt nicht, ach, macht, was ihr wollt. Fresssucht, Sauferei, egal was, damit es eurem Körper schlecht geht. Nein, er sagt, achtet darauf. Geht ordentlich mit eurem Körper um. Badet, wascht euch, haltet euch rein. Äußerlich, ja, ist wichtig. Aber dieser Text hat nicht nur was mit Gesundheit an äußerlichem Körper zu tun. Er zeigt uns einen Umgang, wie unsere Beziehung zu Christus ähnlicher, enger und gesünder wird. Und dazu habe ich 3 Impulse für euch mitgebracht. Der erste Impuls lautet, sehe ich noch meinen Dreck? Vers 10. Zweiter Impuls lautet, wie intim pflege ich meine Beziehung zu Christus Jesus? Die Verse 11 bis 14. Und mein dritter Impuls, wir sollen heilig sein. Der Vers 15. Und ihr Lieben, Sünde ist immer ein großes Thema. Und ich glaube, da würdet ihr mir zustimmen. Sünde ist immer Kampf, ist immer Herausforderung. Und auch für meine Familie und mich ist Sünde nichts Neues und nichts, wo ich einfach vom Tisch kehren kann. Und wenn ich mit meinen Mädels über Sünde spreche, dann lege ich immer den Finger direkt in die Wunde. Warum? Weil es einfach entscheidend ist, dass Sünde erkannt wird, gesehen wird. Und nicht nach dem Motto so, ja, vielleicht, eventuell. Nee, Sünde gehört an den Kern, muss der Finger direkt an den Kern gehalten werden. Und da denke ich immer an Lukas 6, Vers 45. Da steht nämlich, da geht es um das Herz. Wovon das Herz voll ist, da geht der Mund über. Das ist ein Vers, der uns später auch noch aufkommen wird und uns überlegen nachdenken. Es geht immer ums Herz. Mit was dein Herz voll ist, da kommt das raus, was aus deinem Mund ist. Und Sünde, egal wie wir es drehen und wenden, ist immer ein Bestandteil auch von uns Gläubigen. Nicht nur von der Welt da draußen, die Christus nicht im Herzen hat. Auch wir wiedergeborene Christen erleben Zeiten, in denen wir besser oder schlechter mit Sünde umgehen können. Ich weiß, da spreche ich in erster Linie auch zu mir. Doch der erste Impuls macht uns ganz deutlich klar und fragt uns, hey, möchte ich Sünde sehen oder kapituliere ich bereits davor und sage, ach komm, lassen wir es einfach. Egal. Wisst ihr, ich werfe meinen Mädels nicht bewusst vor, dass sie damit umgehen, dass sie ihre schmutzigen Schuhe nicht sehen wollen. Manchmal vergessen sie es auch einfach und kommen nach Hause und sagen, oh, Habe ich wirklich schmutzige Schuhe? Also manchmal merken sie es auch gar nicht. Sie machen es nicht mit Absicht nach dem Motto, Papa eine reindrücken. Ja, heute stehe ich auf und drücke meinem Papa wieder eine rein. Er hat mich zwar darauf hingewiesen, aber heute drücke ich ihm eine rein. Ich mache meine Schuhe wieder schmutzig. Nee, das machen sie nicht. Und wisst ihr was? Das nehme ich bei euch auch nicht an. Ihr steht nicht morgens auf und sagt, ja, Gott will, dass ich heute heilig lebe, aber heute gehe ich sündigen mal, so richtig. Das macht ihr nicht. Zumindest hoffe ich das nicht. Und bin mir auch sicher, euer erster Aspekt ist, wir wollen Christus ähnlicher werden. Zumindest sagt euer Herz das erstmal. Aber ich habe schon vorher von so vielen Ablenkungen gesprochen. Und die Ablenkung in erster Linie ist meistens so ein digitales Element hier. Ja, ich habe jetzt mein Handy nicht dabei, aber es geht ums Handy. Ich glaube zu 90%, vielleicht weniger, ist egal, nehmen erstmal ihr Handy in die Hand am Morgen und schauen, was da drauf steht. Der eine oder andere sagt sich, ich nehme das Handy in die Hand und gehe erstmal in meine Bibel-App. Super. Aber oftmals ist es doch so, und da zähle ich mich mit ein, schaue ich nämlich das Handy in die Hand und schaue, was da über Nacht passiert ist. Hey Leute, was soll über Nacht passieren? Gar nichts. Ja? Aber ich schaue mir das Ding an, da gibt es Nachrichten, Aktien, was weiß ich. Und ich fülle meine ersten Gedanken, meinen ruhigen Geist mit allem Müll, der da reinkommt. Ich spamme ihn quasi voll, bevor ich Gottes Wort an mein Herz lasse. Das macht mich doch unruhiger. Das macht mich doch nicht kampfbereit für die Sünde, die schon vor der Tür steht. Ganz klar vor der Tür steht. Wieso verbannen wir nicht erstmal die Sünde vor die Tür, als sie schon griffbereit zu haben? Ich möchte nicht wie so eine alte Schallplatte klingen, die immer wieder darauf hinweist, hey, wir müssen ins Wort Gottes schauen. Aber doch muss ich euch sagen, irgendwie brauchen wir Wiederholung. Das Volk Israel war auch nicht viel besser. Die hat auch immer wieder Wiederholung gebraucht. Immer wieder der Hinweis, schaut auf Christus, schaut auf Christus. Hey, damals hatten die keine Bibel. Die waren abhängig davon, dass Mose oder sonst ein Führer, der damals halt eben entscheidend war, oder ein Prophet, der ihnen Wort Gottes übermittelt hat. Aber wir haben die Bibel heute. Wir können in jeder Lage sofort sehen, was will Gott mir sagen. Das ist so toll, ihr Lieben. Das ist so toll. Das macht mich auch nicht hilflos, wenn ich an den Kampf mit der Sünde denke. Denn der Heilige Geist will doch uns mitteilen, schütze dein Herz. Schütze dein Herz. Sünde ist nämlich ein täglicher Kampf und es macht auch so kraftlos manchmal. Und es bringt uns auch dahingehend, zweifeln zu müssen, unsicher zu reagieren. Dabei haben wir doch Gott an unserer Seite. Und ich möchte euch zurufen, bleibt nicht stehen, wenn Sünde euch übermannt oder überfraut hat. Bleibt hier nicht stehen. Gott ruft dir zu, hey, hüte dich. Schau die Sünde an und bleib hier nicht stehen. Lass nicht die dreckigen Schuhe einfach egal sein. Wisst ihr, ich bin oft selbst in der Verfassung, Sünde nicht sehen zu wollen. Kann viele unterschiedliche Situationen beinhalten, weil ich vielleicht gerade eben mich schäme, meiner Familie gegenüber, und sag, ich kann mich doch nicht bloßstellen lassen. Ich möchte mich nicht auf Fehler hinweisen lassen. Aber schlimm ist es einfach, die ganze Situation unter den Teppich zu kehren. Und viel schlimmer noch ist es, überhaupt nicht den Kampf anzunehmen. Deswegen möchte ich euch ermutigen und leider auch manchmal wie eine alte Schallplatte klingen. Wiederholung, Wiederholung. Das Wort Gottes ist das, was uns Kraft gibt. Denn oftmals fehlt uns einfach nur die Quelle mit Sünde umzugehen. Und wir brauchen diese Wiederholung. Wir brauchen sie. Wenn wir sie nicht haben, erkennen wir sie auch gar nicht. Können wir auch Sünde gar nicht mehr als Sünde betiteln. Und wenn wir das sagen, wenn wir an diesen Punkt kommen, dann haben wir aufgehört zu kämpfen. Haben wir aufgehört, Gott für uns kämpfen zu lassen. Es kann sogar bis dahin gehen, dass wir sagen, und deswegen mein Grundgedanke, warum Menschen ihrem Glauben zum Opfer gefallen sind, wenn wir anfangen zu sagen, wir haben gar keinen Dreck mehr. 1. Johannes 1, Vers 8 sagt, wir belügen uns damit selbst. Wir belügen uns leider damit selbst, wenn wir sagen, wir haben gar keinen Dreck mehr. Ihr Lieben, ich habe das Gefühl, wir warten manchmal, bis es knüppeldick kommt. Wenn wir uns nicht mal mehr in den Spiegel anschauen können und quasi folglich zusammenbrechen, weil die Last zu groß ist. Und wenn du schon mal in so einer Situation warst, dann hat der Kampf schon sehr große Narben hinterlassen. Warum? Weil Gott nicht die Kontrolle über diesen Kampf geführt hat. Und ich möchte es euch gar nicht verübeln. Wir müssen es uns auch gar nicht manchmal verübeln. Aber wir haben einfach Gott nicht mitgenommen in den Tag. An diesem Punkt hat der Kampf, wie gesagt, Spuren hinterlassen. Und Menschen, wenn wir an einen Punkt geraten, wo es einfach nur um Kraftlosigkeit geht, dann brechen wir zusammen und sagen, ach komm, dann lassen wir es ganz bleiben. Aber wieso treibt es Menschen weg von diesem lebendigen Gott, von diesem Urheber allem Schönen und allem Daseins? Unser Text sagt uns einzig und klar, nimmt eine einzig glasklare Haltung ein. Wenn du den Dreck siehst, hüte dich davor. Wenn du ihn nicht mehr sehen willst, dann kannst du dich auch nicht hüten. Vielleicht warst du auch einmal an dem Punkt, dass du sagst, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Es gibt Menschen, vielleicht sogar gläubige Menschen, die haben mich so enttäuscht. Die haben mich so enttäuscht. Und du hast gute Argumente, Gott den Rücken zuzukehren, davonzulaufen, wo es wirklich Sinn macht. Aber ich möchte dir auch Mut machen, dein Glaube ist nicht abhängig von der oder derjenigen Person. Fürchten wir mehr den Menschen als Gott? Oder fürchte ich Gott mehr als Menschen? Solche Gedanken möchte ich dir über den Psalm 34, Vers 12 mitgeben. Bei solchen Gedanken, wenn du sie hast. Da steht nämlich, fürchte den Herrn, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Wisst ihr, ich behaupte, gesunder Glaube beginnt dort, wo die Furcht des Herrn wir in den Alltag mitnehmen können. Hört sich erstmal befremdlich an, ich weiß. Aber lasst es mich mal ausführen. Furcht des Herrn hört sich erstmal abstoßend an. Ich soll jemanden fürchten und dann soll es mir gut gehen? Das ist doch irgendwie erstmal verbitternd, erstmal demoralisierend, wenn ich etwas fürchten soll. Aber was meine ich damit? Geht es um Angst? Geht es darum, Angst vor Gott zu haben? Ich möchte ein paar Synonyme mitbringen, ja, euch mitgeben, was diese Furcht beinhaltet. Zum einen beinhaltet sie Angst, wieder aus dem Duden, Respekt, Beklemmung und Ehrfurcht. All diese Synonyme werden mit Furcht dargestellt. Eigenschaften, die die Furcht des Herrn innehat. Ihr Lieben, wir können nicht Angst einfach wegstreichen aus diesem Synonym. Wir können nicht einfach sagen, hört sich nicht so gut an. Passt meinem Herzen nicht so. Lieber Ehrfurcht, hört sich schöner an, hört sich besser an, hört sich wärmer fürs Herz an. Aber die Bibel würden wir damit verzerren. Wir würden sie einfach schlichtweg verzerren. Wir würden einen neuen Gott schaffen. Die Bibel sagt, zu dieser Furcht, wenn wir schon über Furcht sprechen, wenn ich näher zu ihr komme, dann ist sie wie ein Magnet. Ein Magnet, der mich in diese Allmacht hineinzieht und lässt mich als Menschen erkennen, wer ich bin. Nämlich ein schuldbeladener Sünder, der Hilfe braucht. Die Bibel schreibt sich nämlich, wenn sie über Furcht spricht, nicht nur in Bezug auf diese vier Synonyme, sondern sie sagt auch, hier geht es um Souveränität. Hier geht es darum, Gutes anstatt Böses zu sehen. Hier geht es darum, zu erkennen, Liebe ohne Gegenleistung zu bringen. Hier geht es darum, zu erkennen, ich bin ein Sünder. Ich brauche diese Gnade. Ich brauche dieses Geschenk. Das bedeutet Furcht. Ich möchte diese Furcht mit einer Bibelstelle nochmals unterstreichen, die das nochmals mehr in den Blick hineinruft als schon Psalm 34. Aus Malachi 3, 22. Ihr merkt, wir sind oftmals im Alten Testament, aber das ist ein ganz entscheidender Punkt für mich. Hier heißt es, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber, die man auf die Weide hinauslässt. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn jemand sich fürchtet, dann springt er nicht wie ein Mastkalb auf die Weide und freut sich, oh ja, ich kann hier essen, mir geht's hier gut. Also einer, der sich vor Angst zitternd im Eck bewegt, der ist nicht happy. Aber wer an die Furcht Gottes denkt, sagt Malachi, dem geht das Herz auf. Der ist glücklich. Der ist happy. Warum? Weil er sich selbst erkennt. Er weiß, wer er ist. Du weißt, wer du bist in Gottes Augen. Ein Sünder, der Hilfe braucht. Einer, der weiß, wie souverän Gott im Himmel ist. Der weiß, dass dieser Punkt auf diesem Erdball von Gott geliebt wird. Ist das nicht eine andere Furcht? Der auch weiß, ich bin ein kleiner Punkt und ich habe diesen riesigen Gott an meiner Seite. Ihm gebührt alle Ehre. So muss ich auch mit Sünde umgehen, weil ich weiß, hey, Gott kann nicht mit Sünde klarkommen. Ich will es auch nicht tun. Ich brauche diese Furcht vor ihm. Und in dieser Furcht erkenne ich meine Schuld, meine Sünde, damit dieser Wert der Gnade gesteigert wird. Und wisst ihr, Gläubige, die in dieser Furcht leben, und ich hoffe, du bist auch an diesem Punkt, dass du das verstehst, und wenn du es noch nicht ergriffen hast, dann geh in dein Kämmerlein, in deine Beziehung zu Christus und fordere sie neu heraus. Gläubige, die diese Furcht erleben und ergriffen haben, die führen keine falsche Frömmigkeit. Die sind dauerhaft angetrieben zu erkennen, hey ja, ich brauche ihn immer wieder, täglich, immer wieder aufs Neue. Es reicht nicht einfach Bekehrung, Taufe und Sonntagsdasein zu leben. Ich will das auch nicht nur. Ich brauche immer wieder diese Beziehung zu pflegen. Und ihr Lieben, ich möchte euch ermutigen, sollte dies irgendwo in euren letzten Jahren vielleicht, in der du Glauben gelebt hast, zu so einer, ja, Alltag, zu so einem Alltag geworden, zu so einem normalen Ding geworden sein, dann möchte ich dir zurufen, es gibt die Möglichkeit, wieder zurückzukehren und gesund seinen Glauben zu leben. Weil, ja, mir geht es oftmals oder ging es auch oftmals so, dass ich nicht verstanden habe, dass ich diese Beziehung täglich brauche, dieses Wort Gottes täglich brauche. Manchmal habe ich es einfach nur zur Seite gelegt und gesagt, ja, wird schon, ich habe so viel Stress, jetzt auch noch Bibel lesen, Bibelstudium. Aber ich habe gemerkt, wie sukzessiv Sünde mir in mein Leben nicht mehr hineingesprochen hat. Wie ich es für normal empfunden habe. Ich habe dann irgendwann gedacht, naja, komm, sammeln wir sie mal nach dem Motto und dann bringen wir sie wieder zu Christus. Aber das bringt mich weg, das lässt mein Glauben erkranken. Und es geht dahin, dass ich zwar Christus als Retter verstehe und annehme, aber er darf nicht mein Leben lenken. Und das, ihr Lieben, darf nicht unser Herz bestimmen. Dieses Glaubensleben führt zu einer Beziehung ohne Herz. Und das ist eine Intimität, die ich euch nicht wünsche. Denn dann regiert nicht Gott, sondern die Sünde in uns. Und dann passiert es, wie es passiert. Menschen begegnen Gott, kommen hierher, aber irgendwann, das ist ein Zeitfaktor, zieht sich einfach. Irgendwann sagt dann derjenige, naja, das, was ich da vorne singe, das kommt nur noch aus dem Mund, aber nicht aus meinem Herzen. Ja? Die Worte, die ich da spreche, die kommen irgendwie nur noch durch meine Zunge. Wenn ich dann hier rausgehe, dann kommt das, was wirklich aus meinem Herzen kommt. Und Jesaja sagt im 29. Kapitel, Vers 13, und der Herr sprach, dieses Volk, die Israeliten, sind nur mit dem Mund nah bei mir. Es ehrt mich mit den Lippen, aber sein Herz ist weit von mir weg. Ihre Gottesfurcht ist nur angelerntes Menschengebot. Und wenn ich dann nach draußen schaue, ihr Lieben, ich glaube, ihr könnt dem zustimmen. Ihr seht es, unsere Gesellschaft, das ist nur angelerntes Menschengebot. Wir sind an einem Punkt, wo andere Dinge im Mittelpunkt stehen. Wo andere Dinge Gott abgelöst haben. Wo unsere Ablenkungen so groß geworden sind, dass das goldene Kalb viel mehr im Mittelpunkt steht. Und jetzt setzt ihr einfach ein, was für euch euer goldenes Kalb ist. Wo wir Gott aus dem Zentrum unseres Thrones gestoßen haben. Jeder Arzt würde bei dieser Thematik die schlimmste Diagnose festlegen. Keine Überlebenschance. Und deswegen möchte ich euch diese Furcht des Herrn groß machen. Diese Furcht des Herrn zu verstehen, ich bin schuldbeladener Sünder. Ich als Wiedergeborener bin schuldbeladener Sünder. Und in meinem Leben existiert Sünde. Sorry, können wir nicht einfach sagen, gibt's nicht. Oder muss man nicht so sehen. Nein, auch als wiedergeborener Gläubiger brauche ich dieses Verständnis, wie groß Gott ist. Und wenn ich in dieser Furcht des Herrn lebe, auch wenn es nach einer erschreckenden Eigenschaft sich anhört, diese Furcht führt mich in eine Intimität hinein, die größer ist. Die größer ist, die mich erkennen lässt, was Sünde in meinem Leben ist. Und dann werde ich merken, wie in den Versen 11 bis 14 es sich darstellt, dass ich sie aussondere, dass ich rausgehe aus diesem Aspekt. Und sie zeigt mir, welche intime Zone ich sehen kann durch diese Furcht. Denn dann werde ich merken, okay, ich muss mich nicht verstellen. Ich muss mich nicht verstellen vor Gott. Ich muss ihn hineinlassen in mein Leben. Dann werde ich merken, dass meine Gefühlswelt sich seiner Gefühlswelt annähert. Und ich erkenne auch, hey, wie weh es Gott eigentlich tut, wenn ich Sünde zulasse. Wie weh es ihm tut, weil er kann mit Sünde nicht eins sein. Er kann mit Sünde nicht zusammen sein. Und wenn er mit Sünde nicht zusammen sein kann und er in uns lebt, in uns ist, dann muss es uns dahin bringen, auch mit Sünde nicht eins sein zu wollen. Ich weiß, es ist leichter als gesagt, aber deswegen sitzen wir ja hier, deswegen kommen wir zusammen, deswegen sind wir eine Gemeinschaft. Warum? Um uns gegenseitig zu befruchten, um uns gegenseitig anzuspornen, um uns gegenseitig warm zu halten. Gott will uns retten. Gott will uns rausziehen aus diesem kalten Herz und uns ein neues, warmes Herz geben und uns selbst gegenseitig zu erwärmen, damit kein gesundheitlicher Kollaps entsteht. Und er sagt hier, welchen Raum wir dieser Sünde geben sollen, nämlich den Raum der Absonderung. Es ist ein altes Wort, ich weiß es, aber Absonderung bedeutet, sich in Sicherheit zu bringen, zu fliehen, rauszugehen, wegzugehen von dieser Sünde, sich zu trennen. Und so wie wir es in unserem Text auch lesen können, abzuhauen, wegzugehen, nach draußen, raus aus dem Heiligtum. Warum? Weil wir heilig sind, jeder einzelne von euch. ist heilig. Nicht wir werden heilig, wir sind heilig. Ihr seid heilig. 1. Petrus 1, Vers 14 und 15. Als Kinder des Gehorsams passt euch nicht den Begierden dieser Welt an, die früher in eurer Unwissenheit herrschten, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Nochmals, ich weiß, es ist leichter gesagt als getan. Das kann ich sehr gut bestätigen, so nehme ich mich auch mit in diese Gedanken. Doch genau hier dürfen wir nicht den Kampf uns selbst überlassen, ihr Lieben. Wir scheitern. Und deswegen möchte ich euch zurufen, werdet praktisch mit eurer Sünde. Werdet doch praktisch mit eurer Sünde. Was heißt praktisch zu sein? Es heißt nach Lukas 17, Vers 14, geht und bleibt nicht stehen. Da steht nämlich, geht und zeigt euch den Priestern. Geht und zeigt euch den Priestern. Die Geschichte rührt daher, dass sie krank waren. Und sie haben gesagt, geht und zeigt euch den Priestern. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Ihr Lieben, weg von der Schuld, weg von der Sünde, weg von dem Kranken, was uns krank macht, hin zu Christus. Zeigt euch, geht los, bleibt nicht stehen dort, wo ihr seid. Geht los. Wenn ihr losgeht, werdet ihr gesund. Wenn ihr euch von der Schuld entfernt, werdet ihr gesund. Beim Losgehen beginnt dieser Herrschaftswechsel. Ist das nicht toll? Ist das nicht ein schönes Bild? Nicht bei der Bekehrung und bei der Taufe stehen zu bleiben, loszugehen. Vielleicht hat sich so eine Selbstverständlichkeit eingeschlichen in deinem Leben in Bezug auf Gott. Dann sagt ihr, nee, ich bleibe hier nicht stehen. Ich merke, ich spüre gar nicht mehr, dass Gott mich anspricht, wo Sünde ist. Gott möchte in deinen intimsten Bereich hinein. Er will dir ganz neu begegnen. Und wie geschieht das? Indem ich den Heiligen Geist wirken lasse. Indem ich ihm sage, zeig mir, wo Sünde ist. Du bist nämlich der ein zweischneidiges Schwert sich darstellt. Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes Schwert. Das zweischneidige Schwert, das durchdringt, bis es scheidet Seele, Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Wir müssen losgehen. Meine Mädels mögen es gar nicht, wenn irgendwas in einem Apfel oder sonst irgendwo was Schwarzes ist. Gar nicht. Sie kommen dann sofort zu mir und sagen, Papa, siehst du das? Rausschneiden, eklig. Das will ich nicht essen. Und genau so, mit dieser kindlichen Sehnsucht nach Gott, muss es uns antreiben zu sagen, Vater, schneid den Mist aus meinem Leben raus. Ich will es nicht. Das ist eklig. Ja? Und ihr Lieben, genau in dieser Ehrfurcht, in dieser Furcht vor dem Herrn, muss uns es vorantreiben, zu sagen, ich bleib hier nicht stehen. Ich möchte intim werden mit Gott. Ich möchte näher zu Gott kommen. Wenn ich das nicht tue, wenn ich aufhöre, diesen schwarzen Punkt in meinem Leben einfach da sein zu lassen, dann verzehre ich mein Gottesbild. Und das Ergebnis ist, dass ich davor flüchten muss. Und dafür sind so viele schon geflüchtet. Und das macht mich traurig, ihr Lieben. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, bleibt nicht stehen. Seht die schmutzigen Schuhe, blickt einfach mal nach unten und seht es. Fangt an zu sagen, nee, so kann es nicht bleiben. So will es auch nicht bleiben. Gott will nicht, dass es so bleibt. Also will ich es auch nicht, dass es so bleibt. Ich weiß, es wird Überwindung kosten. Ich weiß, es wird Überwindung kosten, wenn ich sage, schaut in die Bibel. Es wird vielleicht auch Schmerz bedeuten, weil sie euch Sünde zeigt. Aber erst jetzt wird es intim. Erst jetzt wird es intim, ihr Lieben. Weil ihr wisst, was Gottes Gefühlswelt, weil ihr in Gottes Gefühlswelt hineintaucht und was seine Gefühlswelt auch sagt. Lasst uns nicht, so wie das Volk Israel, eine 180-Grad-Drehung machen und sagen, ach ja, komm, wir schaffen unseren eigenen Gott. Lasst uns den Schritt zurück zur Bibel machen. Sünde erkennen zu wollen. Warum? Weil Gott dir dieses Prädikat aufgedrückt hat. Du bist heilig. Du bist heilig. Und Sünde kann im Licht nicht bestehen. Sünde existiert nicht im Licht. Licht verdrängt die Dunkelheit. Dabei gibt es gar nicht Dunkelheit und es kann nicht dunkler werden. Erst wo Licht nicht da ist, da ist Dunkelheit. Aber sobald Licht hineinkommt, gibt es keine Dunkelheit. Und das muss uns ermutigen, ihr Lieben, dieses Licht strahlen zu lassen. Jedem geht es doch gut, wenn er weiß, er hat eine Lichtquelle zur Hand. Und er muss irgendwo in den Keller gehen oder in einen dunklen Raum oder ein dunkles Gebäude. Da ist jeder dankbar um eine Lichtquelle. Und genauso ermutige ich euch, diese Lichtquelle sein zu wollen. Denn ihr seid Gottes Lichtträger. Und lasst uns nicht dieses Licht mit einer Decke überdecken, sondern geben wir dem Raum. Ich weiß nicht, ob du diese Person kennst, aber er ist deutschlandweit unterwegs. Er heißt Wilhelm Bunz. Er war ein Mörder und Totschläger. Er hat viele Jahre im Gefängnis verbracht. Ist jetzt gläubig geworden. Oder was heißt jetzt? Er ist gläubig an Jesus geworden in seiner Zeit des Lebens, Laufe des Lebens. Und er sagt in seinen Vorträgen, dass wir Christen uns manchmal wie Gefangene benehmen. Gefangene verhalten, Gefangene der Sünde. Obwohl wir gläubig sind, obwohl wir wiedergeboren sind, dabei hat uns Jesus schon längst die Tür zum Gefängnis geöffnet. Doch wir fangen irgendwie an nach dem Motto, entweder wieder einzuziehen oder zu sagen, ach du, die 5 Quadratmeter, die gefallen mir eigentlich, fangen wir mal an neu zu streichen oder eine Pflanze aufzubauen, es uns wohnlicher zu machen. Dabei sagt er, hey, wenn du einem Gefangenen die Tür öffnest, glaub mir, der dauert nicht mal eine Sekunde, dann ist er raus. Raus aus dieser Gefangenschaft. Raus aus dieser Gefangenschaft hinein in diese Freiheit, in die uns Christus ermutigt, dass wir diese Welt heller machen. Heller machen. Und ich möchte einfach mit uns abschließen, indem ich diese 3 Impulse nochmals zusammenfasse. Gesunder Glaube, ihr Lieben, beginnt dort, wo die Furcht des Herrn unsere Schuld aufdeckt und wovor wir die Augen nicht verschließen. Mit diesem Schritt, den uns auch der Heilige Geist damit uns zeigt, können wir diese Intimität wieder mehr und mehr ergreifen, weil die Furcht uns in diese Intimität hineinnimmt. Gott ist nicht nur ein Gott, der rettet. Gott ist derjenige, der auch dein Leben verändern möchte. Er ist ein Schöpfer, er ist Herr, er ist Richter, er ist König. Er hat es verdient, von dir angebetet zu werden. Ohne diese Furcht nämlich verzerren wir dieses Bild unseres Herrn. Und dann ist die Bibel nur noch ein halblebiges, kraftloses, ein Buch, was jedes andere gleichzusetzen ist. Aber nein, ihr Lieben, das ist es nicht. Gottes Bild, Gottes vollständiges Bild zeigt uns auf, wie viel Kraft er besitzt. Und das haben wir über die Jahrtausende gesehen. Die Bibel ist nicht von der Weltgeschichte zu vertilgen. Keiner kann das tun. Niemand. Sein Wort ist ewig. Und dieses ewige Wort ist in deinem und meinem Herzen. Deswegen sucht jeder da draußen nur einen Tag sein Leben zu verlängern. Aber ihr Lieben, ihr habt die Ewigkeit schon ergriffen. Nehmt diese Ewigkeit und tragt sie in diese Dunkelheit hinein. Lasst nicht zu, dass es in eurem Umfeld dunkler wird, indem ihr Sünde einfach nur toleriert, akzeptiert. Fangen wir wieder neu an, das Böse zu hassen. Boah, schlimm. Nein, aber ich meine es wirklich ernst. Fangen wir wieder an, das Böse zu hassen. Den Gott zu lieben und das Böse nicht zu hassen, das passt nicht. Gott existiert nämlich nicht in einer Gegenwart von Sünde. Deswegen kommen wir wieder neu zu ihm. Und ich möchte diese Worte, diese Gedanken mit 2. Timotheus 2, Vers 19 schließen. Da heißt es, der Herr kennt die, die zu ihm gehören. Er weiß um sie. Und wer sich zu ihm bekennt, der trennt sich von allem, was unrecht ist. Amen. Lass mich noch zum Schluss beten. Vater im Himmel, in Jesu Namen danke ich dir von ganzem Herzen für die Gedanken, für die Ruhe, weil du sprichst in diese Ruhe hinein. Ich weiß es, Herr Jesus, du hast gemerkt und hast gesehen, dass wir oftmals nicht klarkommen, weil wir oftmals schwach sind, weil uns oftmals die Umstände uns zerstören wollen, weil Ablenkung da ist. Aber ich weiß, Herr Jesus, du willst uns herausrufen. Du willst nicht, dass wir stehen bleiben. Und ich danke dir von Herzen, dass ich diese Erkenntnis sehen durfte durch dein Wort. Und ich bitte dich für meine Brüder und Schwestern, dass diese Erkenntnis auch in ihr Herz übergeht. Herr Jesus, du sprichst zu uns mit allem, was du tun kannst. Du hast dein Leben für uns gegeben. Was für ein größeres Liebesbeweis gibt es noch? Gar keinen mehr. Und so bete ich dich an und danke dir, dass wir hier zusammen sind, dass wir uns gegenseitig ermutigen dürfen und wir in die neue Woche starten dürfen mit deiner Liebe und mit deinem Blick anderen Menschen dein Wort und deine Botschaften näher zu bringen. Amen.